Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Olli Ditschke und liebe Podcast-Freunde, es gibt einen neuen Trend. Deutsche Fußball-Profi-Torhüter werden American-Football-Experten. Wir hatten es ja hier auch schon mit Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim und zack, da ist schon der Nächste. Julian Pollersbeck vom SSV Jahn Regensburg und der ist jetzt da, Julian, genannt Polle. Schön, dass du dir Zeit nimmst, hi.
Ja, hallo, freut mich auch, freut mich sehr.
Polle, hast du dir das damals angeschaut, als der Kollege Müller bei DAZN als Experte da saß und American Football versucht hat zu erklären?
Ein bisschen ja. Ich bin, muss ich ehrlicherweise zugeben, mehr Red Zone-Schauer als DAZN Endzone.
Okay.
Also da wurde ich quasi hineingeführt in die Red Zone von einem meiner besten Kumpels, der mich zum Football gebracht hat, hat dann eben immer mit mir Red Zone geguckt und hat gesagt, das ist das einzig Wahre. Da gab es halt auch noch kein DAZN Endzone und so. Und deswegen bin ich da sehr Red Zone-lastig, aber habe das mitbekommen. Und sagen wir mal, seit ich jetzt auch selber dann kommentieren durfte, gucke ich mir auch gerne die Endzone an. Also gerade den frühen Slot sehr gerne in Deutsch mittlerweile. Die machen das wirklich gut und ich versuche mir auch von denen was abzugucken, wie die das machen. Weil ich da auch noch viel lernen kann natürlich, weil, sagen wir mal, ein Rookie. Und aber es ist so eine Mixtur. Also mal so, wie ich Bock habe und manchmal kommentiere ich mir auch selber die Einzelspiele, um besser zu werden. Also dann tue ich so als...
Du sitzt dann alleine zu Hause und kommentierst genau, für dich.
Ich setze mir dann mein PlayStation-Headset auf und mache mir am Gaming-Bildschirm DAZN und suche mir halt ein Einzelspiel raus, suche mir davor die ganzen Infos und so, habe halt auch so ein paar geile Seiten von meinem Kommentatorenkollegen von Mario Rika dann bekommen, wo man sich gute Infos herziehen kann und so, die halt einem dann auch fürs Kommentieren helfen und dann sitze ich da alleine und belästige die Nachbarn.
Nimmst du das dann auf und hörst dich später nochmal an?
Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich wollte das so frei wie möglich und einfach, weißt du, fürs Gefühl, ohne jetzt viel drüber nachdenken zu müssen, aber ich denke, dass ich es vielleicht auch nochmal aufnehme und dass ich halt beim nächsten Mal einfach noch besser mache. Weil da ist immer Luft nach oben. Weil ich meine, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich habe das mit Mario, ich habe dem halt viele Fragen gestellt, während wir kommentiert haben oder beziehungsweise wenn wir dann halt gerade nicht live geschalten waren, habe ich oft viele Fragen gestellt und dachte mir dann so, naja gut, was hast du denn für einen Anspruch, Julian? Wenn Mario jetzt Bundesliga spielen müsste, dann würde der wahrscheinlich im Tor auch jetzt nicht so gut performen. Ne, aber ich hatte trotzdem für mich einfach den Anspruch, weil ich ja auch als Experte vorgestellt wurde, das eigentlich so gut zu machen, wie es ein Tony Romo oder ein Greg Olsen macht, was natürlich absolut absurd ist. Aber ich glaube, dass es da das Beste rausgeholt hat aus mir, weißt du?
Jetzt müssen wir erstmal fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ist, glaube ich, nicht, dass DAZN jetzt alle Fußball-Torhüter in Deutschland angerufen hat und hat gefragt, ey, gibt es hier einen zweiten Kevin Müller? Glaube ich jetzt nicht. Ich habe ja gelesen, du wurdest da selber ein bisschen aktiv, ne?
Ja, es war so halb Spaß und halb habe ich mir auch gedacht, ich kenne den Kevin Müller jetzt nur vom Gegeneinanderspielen und dachte mir aber gut, wenn der das kann, warum sollte ich das nicht können? Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Sport und bin da dann auch jemand, der sich da, wenn ich was gucke, gerade meine Favoriten US-Sportarten, Football und Baseball, wo ich sehr investiert bin und sehr viel mich informiere, weil ich das einfach maximal verstehen möchte, habe ich mir gedacht, schreibe ich den halt. So als Gaudi, ne? Hat man ja gesehen, so wenn ihr nochmal einen Torwart-Experten braucht, dann könnt ihr melden, so ungefähr. Und die haben sich halt wirklich gemeldet. Ja, und dann habe ich gesagt, klar, will ich machen.
Okay, und dann haben die gesagt, Olle, du bist dabei und dann kann man ja nicht mehr weg. Du hast gesagt, über deinen Kommentatorenkollegen Mario Rika hast du Infos bekommen, aber wurdest du dann auch ein bisschen nervös? Genauso nervös, als wenn du ein wichtiges Fußballspiel vor der Brust hast? Oder warst du da ganz locker und sagst, ja du, ich gehe da jetzt hin und quatsch
einfach. Ich war nervöser.
Ehrlich?
Ja, ich kann das nicht, ich habe das vorher nie gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach versucht, mir ganz viele Infos. Ich wusste halt Wochen vorher, welches Spiel ich machen werde, dass es Packers gegen Bengals ist, und habe dann einfach noch intensiver natürlich beide Mannschaften verfolgt und mir angeguckt, okay, was spielen beide denn für Schemata in der Defense, in der Offense, was sind so die Base-Formationen, Defense-Offense-technisch, wo sind Stärken, Schwächen. Dann war natürlich die Thematik mit Joe Burrow, dass er ausgefallen ist, dann kam noch der Trade, das war ganz cool, weil dann hatte man nochmal einen Aufhänger vorm und während dem Spiel mit Joe Flacco. Das war eigentlich ganz nice, dass man gucken konnte, wie klickt das denn und so. Bei Green Bay hat man auch ein paar Themen, plus eine Bye Week, und dann habe ich auch im Laufe der Woche war ich auch bei einem, so die haben da halt einmal die Woche so ein Meeting, wo die halt einfach die ganzen Themen fürs Wochenende besprechen, und da ich ja im Vorlauf auch dabei war, komplett, wurde ich da auch total mit einbezogen und mit Infos auch zugespammt vom, wie sagt man denn, vom Producing-Team, und habe mir da ganz viel auch einfach rausziehen können, und weil ich halt schon wusste, okay, so die und die Spiele werden drangenommen, dann konnte ich mich da schon mal einfach auch vorab ein bisschen besser informieren. Nichtsdestotrotz, wie es dann immer so ist, wenn die Kamera auf einen geschalten ist und man sowas halt einfach zum ersten Mal macht, ist es halt ein bisschen, dann überlegt man nochmal doppelt, was man sagt, wie man es sagt. Zum Beispiel auch gedacht, oh, setz ruhig, weil ich bin gerne mal einer, der irgendwie im Gesicht sich juckt oder sonst was. Es sieht halt einfach blöd aus, wenn man das macht. Es sagt wahrscheinlich keiner was, selbst wenn ich in der Nase bohren würde, wahrscheinlich, ja, okay, der hat zwar in der Nase gebohrt, aber ist ja kein TV-Mensch. Aber das wollte ich halt nicht. War die erste halbe, dreiviertel Stunde, war so ein bisschen für mich vom Gefühl her holprig. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt, und man hat dann so nach 10 Minuten gemerkt, dass ich schon ein bisschen besser reinkam. Für mein Gefühl ging sehr viel im Kopf ab und habe auch nicht alles so sagen können, wie ich es gern oder was ich gern alles gesagt hätte, weil ich mich schon echt versucht habe, maximal mich vorzubereiten. Aber ja, und dann während Kommentieren war das dann so, musste man sich auch eingrooven, weil so, sagen wir mal, die Experte, bin kein Profi, deswegen möchte ich mich als Co-Kommentator, ja, also für Co-Kommentator, Experte, finde ich, das wird dem nicht gerecht. Wenn, dann wäre ich im Fußball ein Experte, weil das ist mein Beruf, aber im Football, die Co-Kommentatorenrolle ist ja nicht Play-by-Play in dem Sinne, sondern eher so, ein Play ist vorbei und dann sagt man, was vielleicht gerade passiert ist, oder erklärt nochmal oder so. Und da dann das Timing zu finden und wie lang man denn was sagt, dass man vorab schon mal vielleicht weiß, ah, okay, jetzt habe ich vielleicht nur 5 Sekunden oder nur 10 Sekunden, dann muss ich wieder die Klappe halten, weil dann geht's weiter und so. Irgendwie wollte ich es auch vorab nicht ganz so. Ich wollte einfach gucken, was so auf mich zukommt, wie schnell ich adaptieren kann, was ich da lernen kann. Ich so, ab der zweiten Halbzeit war ich total drin und dann verging die Zeit schnell und dann war ich auch richtig traurig, als es aus war, und dachte mir, boah, jetzt könnte ich aber eigentlich noch das Night Game, könnte ich auch noch direkt mitnehmen. Bis 5 Uhr morgens. Hat total viel Spaß gemacht, und auch da nochmal, der Mario Rieker hat mir das sehr, sehr leicht gemacht und mich sehr unterstützt, was er auch nicht hätte machen müssen, er hätte mich genauso auflaufen lassen können. Hat mir da auch sehr meinen Raum gelassen und hat gesagt, ey, wenn du irgendwas schreien willst, schrei das, oder wenn du mal Play-by-Play, da hat mich dann ein, zwei Field Goals waren es, glaube ich, Play-by-Play, quasi habe ich dann seine Rolle eher übernommen, und das war auch total cool. Also ich habe dann auch gesagt, könnte ich jede Woche machen. Das hat mir dann eine Woche später auch gefehlt. Ich war dann saß Sonntag zu Hause. Boah, ich würde total gerne jetzt nach Ismaning fahren, ins Saisonstudio und wieder kommentieren.
Gibt es denn schon wieder neue Termine?
Stand jetzt nein. Mal gucken, wir sind schon, beide Seiten, sagen wir mal, haben schon signalisiert, dass es jetzt
nochmal gehen kann.
Vielleicht schon nochmal, wenn es passt, machen könnte. Und für mich ist das ich habe schon vermutet, dass es mir Spaß macht, weil ich einfach auch gerne, ich meine, ich hatte ja auch mal einen Baseball-Podcast für 2 Jahre, und das habe ich ja auch unter anderem deswegen gemacht, weil ich einfach total gerne über Sport spreche. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass so kommentieren mir Spaß machen würde bei den Sportarten, die ich gut finde. Und das hat sich jetzt bestätigt. Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch, in England gibt es das ja ein bisschen so, der Joe Hart ist ja so ein bisschen Torwart-Experte. Das ist ja in Deutschland noch nicht so richtig eigentlich, gibt es noch nicht so richtig. Sind auch spannende Geschichten. Also man muss ja auch irgendwann mal gucken, was man macht, wenn man fertig ist mit der aktiven Karriere. Und das ist auf jeden Fall was ich schon im Hinterkopf hatte, aber wo sie mir jetzt nochmal bestätigt, okay, das macht Bock, das kann man, sowas wie Football, auch währenddessen machen. Ich würde auch Fußball währenddessen machen. Habe jetzt aber auch tatsächlich so noch nie. Also ich bin jetzt eher erfahrener, was Fußball kommentieren betrifft, Football kommentieren betrifft, als Fußball. Aber ich glaube, das Fußball würde mir einfacher fallen, weil ich das mein Leben lang mache.
Hast du denn jetzt eigentlich ein ganz anderes Bild von den Kollegen, die Woche für Woche den SSV Jahn Regensburg kommentieren müssen gegen Viktoria Köln oder SCFL?
Ich habe allgemein einen anderen Eindruck jetzt. Man nimmt das so hin, das ganze Kommentieren. Man nimmt das, das ist halt normal. Man wächst damit auf und da ist halt einer, der labert halt. Manchmal ist noch ein Lothar Matthäus dabei oder keine Ahnung. Und man weiß nicht, wie viel Aufwand und Infomaterial dahinter steckt, wie man sich auf ein Spiel vorbereitet und auch was das trotzdem für eine Kunst ist, schnell zu schalten, welcher Spieler hat was gerade gemacht, Hintergrundinfos, wann erzähle ich denn was über jemanden zum Beispiel und so weiter. Also das ist total spannend und aufregend, wie auch der Redefluss ist. Also ich merke das selber bei mir, dass ich gerne sage oder rede, ne? Und dass man da, klar, die haben natürlich auch Sprachunterricht gehabt, ne? Der Mario zum Beispiel hat Sprachunterricht. Natürlich ist der da Profi, aber man kann ja trotzdem auch für sich selber dann immer noch was lernen. Und wenn du dann halt merkst, ja, das ist ein Redefluss und wie die das rüberbringen, das ist nicht so, man beschwert sich ja manchmal so, oh, was labert der denn für ein Scheiß, ne? Ist ja schon manchmal so, dass man da vorm Fernseher sitzt und dann kommentiert einer was halt einem nicht passt oder sonst irgendwas. Und das, aber die, wenn man es selber dann mal machen muss und selber dann eigentlich, oder ich habe zumindest versucht, das so zu machen, dass die Leute, die sich das angucken, denken, ich wurde heute unterhalten. Der hat jetzt keinen Scheiß gelabert, vielleicht auch nicht immer alles perfekt, aber das war eine tolle Begleitung zu dem Spiel. Eine Bereicherung, das hat es nochmal ein bisschen cooler gemacht. Ja, man muss ja auch nicht immer das letzte Detail, das ist im Fußball manchmal, finde ich es auch ein bisschen nervig, wenn sie dann anfangen mit den ganzen, ich weiß gar nicht, was der jetzt hier, ich komme selber kaum mit, hier mit Joker und was, Hanging Six, Rolling Eight oder irgend so eine weißt du, das ist, ja, und dann
ja.
Schnappen die natürlich auf, das ist doch total okay, weil die sich ja auch informieren und mit Trainern sprechen oder Expertenkollegen, die einen Trainerschein machen oder so weiter, und dann fallen diese Begriffe. Manchmal im Fernsehen denke ich mir,
ja, da ist manchmal weniger mehr, ja.
Genau, und das, aber dann, wenn du selber das Headset aufhast, dran zu denken, weil du willst, diese Balance zu finden zwischen, ich will es jetzt ja aber schon auf einem hohen Niveau erklären, was gerade stattfindet, und nicht zu übertreiben, ist viel schwieriger, wie man denkt. Und das auch, also du merkst, ich bin da sehr euphorisiert in der Thematik und ich finde es total spannend.
Bin ja mal gespannt, was passiert. Noch stehst du ja im Tor, aber erstmal wollen wir mal wissen, jetzt hast du gesagt, du bist jetzt kein Experte, trotzdem absolut affin für American Football. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Was war deine erste Berührung für diesen US-Sport?
Ersten Berührungen waren tatsächlich in Kaiserslautern damals. Einfach so klassisch, fast schon, ja, so klassisch wie so ein deutscher Otto, einfach mal Teamkollegen, ja, kommst du auch vorbei, wir gucken Super Bowl. Ich so, okay, ja, gibt Burger, ja, okay, dann komme ich. Ja, okay, wenn ich umsonst was zu essen kriege, dann komme ich. Und das war Das müsste gewesen sein, das muss dann gewesen sein, 2014. Ja. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Super Bowl mit Seattle. Ich weiß nicht, ob es Patriots war oder Broncos. Ist ja auch egal. Habe ich null mitbekommen, zero, war mir scheißegal, ich bin vorher eingeschlafen. Aber das war die erste Berührung und die erste richtige Berührung dann war über einen meiner besten Freunde, mein Trauzeuge, der Green Bay Fan ist und wir haben uns über Sport kennengelernt, aber allerdings beim Darts gucken. Und der hat dann gesagt, ah, Football und Ding und ich, keine Ahnung, musst du mir erklären, aber wir sind ja eh schon Sportbuddies. Wir haben uns über Darts kennengelernt in einer Shisha-Bar, sagen wir es doch einfach. So kam die Connection und dann sind wir so ein bisschen Sportbuddies geworden und haben ganz viele Sportarten zusammen geguckt und uns da immer getroffen. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, lass mal Football gucken und so. Und ich so, Football, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und er sagt, doch. Und ich so, okay, ich vertraue dir. Und dann hat er mir das auch erklärt. Und wenn man mir das erklärt und ich das verstehe, dann kann ich das gucken. Und dann, er ist halt Green Bay Packers Fan. Das heißt, Green Bay war dann für mich auch relativ schnell die erste Wahl und so kam das und dann hat sich das halt so entwickelt, ne? Dann guckst du immer mehr und dann hat er halt eben auch gesagt so, ja, ich gucke das gerne über die mit den amerikanischen Kommentatoren, weil die das auch ganz gut erklären. Ich habe das aber dann zum Beispiel auch ganz oft, gerade die Anfangszeit über ProSieben Max, glaube ich, war das noch mit Patrick Esume und Björn Werner und so und Schmiso und Buschi, weil die das dann auch immer gut erklärt haben und da ist ja gerade so, ne, eigentlich 2013, 14, 15 ging das los und das war dann eigentlich ganz, ganz gut für mich, da reinzukommen und die ganzen Begriffe dann immer wieder zu hören und dann aber auch immer wieder die Amis zu hören und dass ich das dann, ja, ich habe dann Patrick Esume auch persönlich kennengelernt in meiner Zeit beim HSV, da war der so ein bisschen, hat er unsere Mannschaft 2019, 20 so begleitet als, wie man das sagen soll, das war so eine Mischung, glaube ich, aus Hospitieren und ja, Patrick war da und hat mit Spielern gesprochen und hat einen guten Vibe reingebracht und da waren nicht so viele Spieler in der Saison, die sich mit Football beschäftigt haben, es war eigentlich nur Tom Mickel und ich und ja, dann haben wir relativ schnell connected, Patrick und ich, und haben echt viel, dann, er war viel bei uns auch, dann immer noch, auch während Covid war er so dabei, wie er so vom Reglement her noch dabei sein durfte, und dann waren wir eigentlich auch immer froh, wenn wir was über Football zu quatschen hatten, und da kommt es natürlich noch ein bisschen besser rein, wenn du dann so jemanden hast, der dir auch hier und da mal ein bisschen was erklärt, und ja, seither dann immer geguckt, also.
Was ist mit Live-Spielen? Wie viele Live-Spiele hast du gesehen? Also jetzt nicht am Fernseher, sondern tatsächlich auch im Stadion.
Ich war noch nie in meinem Leben in Amerika, deswegen da noch gar keins, aber ich habe das Spiel in München gesehen, Brady gegen die Seahawks und die Hamburg, wie heißen die?
Sea Devils, genau.
Ja. Bin nicht so ein, kein Fan von London Games. Die waren irgendwie gefühlt noch nie gut, deswegen habe ich da keinen Bock. Und die Mannschaft hat mich auch noch nicht so getoucht, dass ich jetzt sage, da will ich unbedingt hin. Und die Packers haben dann in London gespielt. Und das in München hat sich da vor 2-3 Jahren super ergeben. Bin da noch an Karten gekommen, an super Karten und hatte da an der 50-Yard-Linie super Plätze. Und hab den Goat noch live spielen sehen. Also das ist auch okay. Also ich glaube, dafür an das Maß, wie sehr ich mich dafür interessiere, bin ich überdurchschnittlich wenig im Stadion gewesen. Aber es ist halt einfach, weil ich noch nie in Amerika war.
Ja. Aber wie war es dann? Total anderes Gefühl dann? Oder kannst du da viel transferieren von dem, was du vom Fernseher siehst und dann auch im Stadion? Und das ist komplett eine andere Erfahrung.
Das ist total anders. Du hast halt, ich für meinen Teil gucke das vor dem Fernsehen viel analytischer schon immer. Und wenn ich im Stadion bin, dann bin ich halt ganz anders investiert in das Geschehen direkt. Dann ist mir das egal, ob da jetzt einer schon 50 Yards oder 70 Yards gerusht ist oder ne, gucke ich da jetzt vielleicht auch nicht so, was spielen die jetzt da für eine Defense oder weißt du, so dann ich glaube, da lasse ich mich mehr im Stadion, lasse ich mich mehr treiben. Und vorm Bildschirm habe ich mehr Möglichkeiten, auch durch Wiederholungen und so, dann das mehr zu sehen. Und beide Sachen sind nice, aber ich möchte eigentlich auch, habe auch vor, mal so eine, das kann ich halt aber auch erst machen, wenn es vorbei ist mit dem Fußball, so ein paar Wochen durch die Staaten zu reisen und wirklich Highschool, College, Football und NFL mitzunehmen, die ganzen geilen Stadien, also im Death Valley, die LSU Tigers, Alabama, Ohio State, Auburn, die ganzen, ne, Florida Gators und so weiter, die dann auch einfach mal in Texas so dieses Feeling, Friday Night Lights, High School Football vor 30.000 Zuschauern und halt auch im NFL, also Lambeau Field steht natürlich ganz oben auf der Liste. Und da würde ich gerne mal so ein paar Wochen rumreisen und das vielleicht auch kombinieren mit Playoff Baseball. Das ist ja quasi ab Oktober gehen die Playoffs los und dann hast du eigentlich, dass eigentlich alle meine beiden Lieblingssportarten Baseball und Football zugleich und das geht alles los, College Football los, NFL ist gerade dabei und da dann so gefühlt jeden Tag irgendwie was gucken. Und du kannst eigentlich ja immer im Stadion dann was schauen, das ist so mein, das will ich gerne mal machen für ein paar Wochen. Einfach und, jeden Tag
Sportballer. Ja, und ein Stück Käse auf dem Kopf, ne? Das machen ja die Packers gerne, ne?
Genau, und dann mal Philly würde ich auch sehr gerne, finde Philadelphia als Sportstadt sehr nice. Die haben auch verrückte Fans, aber ist auch eine geile, ja, Sportstadt, so die, ne, lechzen immer und sind sehr, sehr high, wenn Erfolg ist, und aber alles ist scheiße, wenn es mal dann nicht läuft oder wenn man eigentlich keine Championship gewinnt, ist dann alles kacke erstmal. Und also Philly will ich auch unbedingt machen. Das so reizt mich auch sehr.
Aber du könntest es doch so machen wie Thomas Müller, der geht mal in die MLS und guckt sich dann in seiner Freizeit alles an, was man da angucken kann, was Sport angeht. Ne? Der war ja auch schon mit Dreiseitel, glaube ich, beim Eishockey, der war schon bei der NBA. Die hat sich auch schon alles reingezogen.
Ja, ist auf jeden Fall.
Kurzer Abstecher zum Fußball. Ja, ich rede da mit einem Fußballer. Wäre das was für dich, MLS?
Ja, safe. Auf jeden Fall. Also, würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube auch, also gerade eher Kanada als die Staaten aufgrund der politischen Lage. Aber ja, von dem Gesichtspunkt her wäre das auf jeden Fall noch eine Sache, die ich auch im Hinterkopf habe, die ich sehr gerne machen würde. Ich mag auch das System in Amerika, also das Fußballsystem mit den Playoffs und sowas, Regular Season Playoffs, finde ich einfach eine ganz coole Sache, weil es irgendwie total Zufall ist. Du kannst auch mal eine scheiß Season haben und manchmal ist es so, du hast ein paar Verletzte und du rettest dich irgendwie in die Playoffs und dann hast du aber vielleicht wieder die Jungs zurück. Und dann hast du eine neue Chance eigentlich. Und das finde ich ganz spannend. Das mag ich auch eben zum Beispiel am Baseball sehr, dass du jetzt die LA Dodgers zum Beispiel hatten ein riesen Verletzungsproblem in der Regular Season und haben dann einfach geguckt, dass alle die Verletzungssorgenkinder zu den Playoffs fit sind. Jetzt sind sie fit und liefern ab. Und das finde ich ganz nice, weil, ja, weißt du, wenn du irgendwie drei Schlüsselspieler, weiß ich nicht, haben Kreuzband oder sonst was, und dann ist die Saison vorbei, kannst du nicht mehr Meister werden. So, in der Bundesliga oder weiß ich nicht, ne? Und da ist es halt so, egal ob du Erster oder Achter bist, du hast gleiche Chance, Meister zu werden. Das finde ich cool. Die Erster sind dann, der Regular Season würden dann, die heulen rum. Aber so ist das und das für mich persönlich wäre das ein schöner Anreiz, weil das nochmal eine andere Art von Spannung ist.
Genau, und die Freizeit nutzen mit den Sportarten. Eins musst du mir erklären, ich bin ja auch ein Sportnerd, ich war schon mal drüben, hab mir auch tatsächlich NHL angeguckt, NBA angeguckt, NFL angeguckt, aber worauf ich nie Bock hatte, sorry, Baseball. wie hat dich Baseball auf einmal geflasht?
Auch wieder mein Green Bay Packer Compadre. Wir haben so eine Phase gehabt, Jahresanfang 2020, wo sehr viel Madden gezockt haben gegeneinander und dann in Corona hinein. So, das war die Phase kurz bevor Corona gehittet hat, haben wir damit angefangen, weiß nicht, ein paar Wochen vorher und dann halt während Covid und er war damals Student und wir Fußballer hatten halt ja auch dann komplett erstmal einen Shutdown. Gar kein Training, nix, sondern nur zu Hause trainieren, also du warst eigentlich den ganzen Tag zu Hause und Studenten auch. Und dann haben wir nur Madden gezockt, bumm, und richtig krass. Also wir haben so 20 Matches am Tag gemacht teilweise. Irgendwo habe ich die jetzt gesehen, ich habe auf dem DIN A4-Block, habe ich jedes Ergebnis aufgeschrieben, wer welche Mannschaft hatte und wie das ausging. Und das habe ich alles notiert, über Wochen. Also es sind, weiß nicht, 10 Seiten voll mit Madden-Ergebnissen. Und mein Kollege hat sehr oft verloren und hat dann gesagt, lass mal Baseball ausprobieren, das ist gerade im Angebot. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung vom Baseball, keine Ahnung gehabt, ehrlich, null. Ich wusste nur, das ist so eine Art Brennball. So, ne, das war das Einzige. Ich kannte keinen Spieler, nichts. Da sagt er, hier, ich schicke dir mal ein paar YouTube-Highlights von den und dem Spieler, die sind geil. Mike Trout, Bryce Harper, das war's eigentlich, die beiden. Und dann schickt er mir die Highlights, du, nice, okay. Und dann haben wir da angefangen, das zu spielen, gegeneinander. Wir waren beide bodenlos schlecht. Aber das war lustig, weil wir beide immer so ein bisschen vom Niveau her gleich geblieben sind. Und dann fing das an. Ich wollte das dann wieder mehr verstehen, weil ich wollte natürlich auch gewinnen. Das heißt, ich habe viel gespielt, viel geguckt, wollte mehr verstehen, wie macht man denn das alles. Und habe dann geguckt und so hat sich das entwickelt. Und irgendwann habe ich angefangen, über Twitch zu streamen und so halb professionell, was ist dann 2 Jahre später oder was, während meiner Verletzung in Lyon. Dann habe ich dann viele Stunden am Tag nur noch das gespielt. Mein bestes Ergebnis war, glaube ich, mal irgendwie, war kurz mal in den Top 100 der Welt oder so, bin ich reingerutscht. Da, ja, und ja, da so, ne, da habe ich mich, und dann habe ich halt beschlossen, mit meinem Kollegen Matze einen Podcast zu machen, weil wir halt jeden Tag telefoniert haben und immer Baseball, Baseball, Baseball. Und dann so ist das entstanden und mein damaliger Personal Coach, der war Pitcher in der deutschen Nationalmannschaft und der hat dann natürlich auch mit mir immer über Baseball gequatscht. Und ja, dann fuchse ich mich da rein und dann durfte ich mal bei den Hamburg Steelers, die spielen Baseball-Bundesliga, durfte ich einmal bei der ersten Mannschaft ein Testspiel mitmachen. Das war ganz nice, mal so das Niveau auch zu sehen, weil ich habe dann ganz viel Baseball gespielt in Lyon, privat einfach, auch mit meinem Coach. Und ich wollte mich da reinfuchsen, habe ich natürlich gemacht. Meine Frau hat mir dann mal zum Geburtstag ein Baseball-Training geschenkt, Baseballstunden mit den Coaches von dem Verein in Lyon, von dem Baseballverein. Und von da ab war ich 1-2 Mal die Woche auf dem Baseballplatz und habe halt da dann parallel zum Fußball. War auch ein ganz nicer Ausgleich, so andere Sportart, bisschen andere Bewegung. Das hat mir ganz gut getan. Dann habe ich da, wie gesagt, da bei den Steelers ein Testspiel mitgemacht und habe dann auch 1 oder 2 Spiele bei der zweiten Mannschaft. War es die zweite? Zweite oder dritte? Keine Ahnung. Die haben 3 Herrenmannschaften und da habe ich dann 1 oder 2 Spiele, also Punktspiele, mitspielen dürfen. Das war nice. Hat richtig Bock gemacht. Ja.
Ja, krass.
So kam das und wenn du dann halt, wenn du das verstehst, du musst es halt einmal grob verstehen und dann peu à peu, wenn du jemanden hast, der dir das erklärt, und dann halt, ich bin dann halt jemand, ich schaue dann, okay, was sind die guten Podcasts, wer erklärt mir das gut, gibt's im Network, NFL Network, MLB Network, oder gibt's da, Pat McAfee Show zum Beispiel, gucke ich ganz oft, wenn es um Football geht, weil die viel erklären, weil die viel Insights haben, weil viele gute Leute da mittlerweile zu Gast sind. Und so in der MLB habe ich dann halt auch einfach geguckt, okay, wer erklärt mir das gut? Wer hat gute Ansichten? Ex-Profis, viel einfach auch, ne? Von denen kannst du einfach am meisten lernen. Wer hat da Podcasts? Wer spricht da viel? Wer aber auch vernünftig. Ja, als Fußballer hast du halt auch viel Zeit. Meistens fährst du 20 Minuten ins Training, dann ne, fährst du 20 Minuten zurück, hast du schon mal 40 Minuten. Ist ja meistens fast schon ein ganzer Podcast.
Richtig.
Ja, und dann weißt du wieder mehr.
Bist du jetzt mehr so dann Football-Freak und Baseball-Freak oder bist du echt auch so ein Sport-Nerd? Hast du eben gesagt, du hast immer Darts geguckt und so weiter, alles gut?
Darts, ja.
Interessiert dich da alles oder schon speziell auch diese beiden Sportarten?
Also ich gucke noch regelmäßig Tennis, spiele auch selber, seit ich 7 bin. Also bin da auch, sagen wir mal, jetzt die 250er gucke ich mir jetzt nicht an, aber so ein gutes 500er oder die 1000er Masters auf jeden Fall und natürlich Grand Slam. War ich auch schon viele Male in Paris bei den French Open. Golf gucke ich regelmäßig, gucke mir auf jeden Fall die Majors an, Ryder Cup. Auch gerne die größeren Turniere, wenn die Zeit ist. Darts auch, die ganzen also WM, Premier League. Jetzt das letzte, was war denn das gleich nochmal? World Grand Prix mit Double In, Double Out. Das ging so leicht an mir vorbei, bin ich aber dann noch reingeflutscht, weil wir auch ein paar Jungs haben, die Darts gucken. Also habe ich dann auch mal rein geguckt. Was haben wir noch? Fußball, klar. Muss auch irgendwo.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann Basketball natürlich auch. Basketball Regular Season ist teilweise halt wirklich langweilig. Das verfolge ich dann so, dass ich weiß, wer ist ungefähr wo. Mein kleiner Bruder ist da sehr investiert. Der hält mich auch up to date. Und ich steige dann eher so ein mit Gucken, regelmäßigen Gucken, wenn es Richtung Playoffs geht, weil irgendwo fehlt mir dann die Zeit. Da sind mir dann zum Beispiel die Wochenenden für Football bis in Februar rein dann wichtiger, als da irgendwie so ein unnützes Basketballspiel zu gucken, was eigentlich hier keinen interessiert, weil die keine Defense spielen. Ja, genau. Also ist alles mit Ball ist eigentlich für mich interessant und bin ich irgendwie drin. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist Eishockey.
Ist doch kein Ball.
Richtig, zum Puck.
Ja, nichts für mich. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, weiß nicht. Da habe ich noch niemanden kennengelernt. Das ist bestimmt auch ein geiler Sport.
Ja,
ist aber es hat sich noch nicht ergeben, dass da eine Connection. Aber ich würde es auch feiern und es kommt auch bestimmt. Also guck dann schon immer mal so ein bisschen, ne, Leon Dreiseitel und sowas machen denn die Edmonton Oilers und sowas. Da luschere ich dann schon hin. So ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich noch die Zeit hernehme, meiner Frau Liebe zu geben. Aber das geht
die Frage wollte ich gerade stellen. Ich kann gerade nicht, ich gucke gerade Golf. Morgen ist Tennis hier, Halbfinale in Indian Wells. Das wollte ich unbedingt noch gucken. Ja, und dann, hier, MLB, World Series, kann ich nicht gucken. Ich muss, Schatz, geh du mal einkaufen.
Ja, die ist schon sehr tolerant und lässt mir...
Liebe Grüße an dieser Stelle, ne? Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, mein Schatz. Danke, dass du so verständnisvoll bist. Nein, die weiß auch, dass mir das was gibt und dass mich das glücklich macht, das zu gucken und mich damit zu beschäftigen. Das ist halt, ja, weiß ich nicht.
Ich finde das cool, spannend, weil ich ja ähnlich bin wie du. Also ich kann das so nachvollziehen. Also ich habe früher auch als Kind jede Sportmeldung auch durchgelesen. Wenn es um Segeln ging, ich habe mir alles durchgelesen. Ich wollte wissen, was passiert wo auf der Welt im Sport. Das war ich genauso. Ja,
ja, ist auch spannend.
Ist es auch.
Sport bewegt die Leute.
Wenn einer am 9. November nicht weiß, was er machen soll, soll er lieber nach Berlin zu Colts gegen Falcons oder soll er lieber nach Regensburg zu Regensburg gegen 60?
Wenn ich da im Tor stehe, würde ich nach Regensburg schicken. Ansonsten würde ich mich vor den Fernseher setzen und
beides. Halt NFL gucken. Second Screen.
Das würde ich empfehlen.
Gute. Split Screen. Gute diplomatische Antwort.
Weil ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, es ist bestimmt ein tolles Erlebnis, aber boah, ich weiß nicht, ob das jetzt das Top-of-the-Pop-Spiel wird, Falcons gegen Colts, sondern ich glaube, das wird entweder so ein Low-Scoring-Game oder ein Blowout. Mhm. Und ich glaube, dass die... Gut, das ist eh ein 15:30-Spiel, das ist eh ein Einzelspiel. Naja, okay, gut.
Gibt auch noch Karten, soweit man hört, ist nicht ausverkauft. Ja,
das ist halt immer ein bisschen neu. Ich verstehe nicht, warum die da nicht Bombenspiele ansetzen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das tut mir, also Falcons, das weißt du auch vorher. Also gut, ich sag mal so, bis zu Saisonanfang, vom ersten Spiel, hätte ich auch noch gesagt, das ist ein richtiges Kackpratzenspiel. weil dass die Colts so performen, wie sie performen, die waren ja letztes Jahr harmlos. Also die waren ja, das war ja frech. Ich habe mir gedacht, was habt ihr da denn für ein Deutschlandspiel gemacht? Okay, klar, die Colts und wegen Björn Werner und klar ist da eine Connection, aber die Falcons?
Brauche ich nicht. Nee. Böse, ist böse, aber nee, du hast vollkommen recht.
Geiles Division-Duell wäre cool gewesen.
Colts ja, aber sowas, gegen, ja, ja. Definitiv.
Weiß ich nicht. Aber ja, das ist ja oft so, dass die Spiele dann außerhalb Amerika manchmal so ein bisschen lame sind. Anstelle, dass du da nochmal richtig was, ja, weil dieses Publikum gerade in Deutschland ist schon cool. Also die Erfahrung in München war unglaublich.
Das haben die auch immer auch gesagt, auch von der NFL, auch von den Teams, ne? Das ist ja Wahnsinn, was hier da in Deutschland abgeht, ne?
Und deswegen verstehe ich die im Wrestling, WWE gucke ich auch noch.
Natürlich.
Die haben es verstanden. Die machen die großen Events auch in Deutschland, in Frankreich, weil die Leute da voll abdrehen. Das ist nicht so, dass die dann ja nur eine Live-Show ohne Kameras und so, sondern da hast du Monday Night Raw, Friday Night Smackdown und ein Big Event. Und die Leute drehen komplett ab. Die geilsten Crowd-Highlight-Videos hast du in Europa. Die Amis können da nicht mithalten. Und es wäre im Football genauso. 100%, wenn du ein geiles Game hast, es richtig abgeht, dann machst du Country Road oder irgendwas an und die Leute fackeln dir die Bude ab.
Nicht sicher. Auch wenn du dann wahrscheinlich Sweet Caroline in 200 Dezibel irgendwann nicht mehr hören kannst. Aber
ja, aber mit 10 Bier
drin. Dann würde man auch deutlich mitsingen, mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Ich trinke nicht 10 Bier, aber
nein.
Viele
machen das.
Ne? Ja.
Paul, wer sich mit deiner Vita beschäftigt, das kann der ja auch alles irgendwo auch noch nachlesen. Ich habe aber mir drei Sachen nochmal aufgeschrieben, weil ich gerne mit dir ganz kurz über Fußball, über deine Karriere reden will. Nicht über alles. Das langweilt dich auch, weil du es wahrscheinlich schon oft gemacht hast. Ich möchte mit dir über eine Person reden, weil ich den auch kennengelernt habe. Torwarttrainer Gerry Ehrmann, wie war es für dich? Weil ich oft, ich habe ja auch mal beim FCK gearbeitet, oft am Trainingsplatz auch dazugeguckt habe, habe gedacht, boah, Alter. Ich weiß ja auch, dass Kollegen von dir dann auch nach dem Training oder auch während des Trainings sich auch mal übergeben mussten, weil der schon viel gefordert hat. Und eben dem liebe Grüße an den Pressesprecher vom SSV Jahren, Johannes, erzählt. Der hat ja auch immer nebenbei, wenn ihr euch da irgendwie ausgetobt habt, auch nochmal eben seine Liegestützen gemacht. Ein Wahnsinnstyp war das ja. Was hast du von dem gelernt?
Mutig zu sein.
Auch über Grenzen zu gehen?
Ja. Im Training auch mal drüber zu gehen. Ja, ansonsten, ich wurde sehr viel von Sven Höhe ausgebildet.
Ah, okay.
Torwarttechnisch. Ich war eigentlich die meiste Zeit, die ersten 3 Jahre meiner FCK-Zeit war ich viel in der zweiten Mannschaft, die meiste Zeit nur. Und da hat Sven Höh das Training geleitet und eigentlich, sagen wir mal, 80-90% mich betreut. Da war ich eigentlich, also die ersten 3 Jahre war ich Vierter und dann dritter Torwart bei den Profis. Das heißt, da war ich nur bei Bedarf mal oben dabei. So meistens Spielersatztraining oder einmal die Woche. So dann, oder in der Vorbereitung. Das heißt, da war Gerry nicht ganz so präsent, sage ich jetzt mal. Aber schon, wir haben da schon immer seine Schweineeinheiten. Das war schon immer wichtig, dass wir die einmal machen und da halt, ne, da ging es jetzt nicht über Torwarttechnik oder sonst was.
Nee.
Das war jetzt mehr für den Kopf und einfach einmal, dass man sich, also ich muss mich nie übergeben, bin ich stolz auf mich. Muss man auch zugeben, ich habe auch da mal manchmal nicht so lange geschlafen vorher. Da ist es aber dann unwissentlich auf mich zugekommen, muss man auch dazu sagen. Da kam die Schweineeinheit aus dem Nichts dann am nächsten Morgen. Aber nee, hatte dann, glaube ich, als ich meine Chance bekommen habe, gesehen oder schon auch erkannt, dass ich Talent habe und mir dann halt vertraut und sich schon dafür eingesetzt, dass ich im Tor bleibe. und erkannt, dass man mir da auch vertrauen kann. Oder zumindest, ja, hatte ich den Eindruck, aber ich sag mal, Gary hat da eher so ein bisschen seine eigene Art und Weise gehabt und ich glaube, man musste dem Ganzen auch trotzen. Man musste sich da, wenn man da mental nicht stark war, dann ist man durchs Raster gefallen. Mhm. Weil dann, du musstest halt zum richtigen Zeitpunkt abliefern. Und du musstest auch mal, ich kann mich noch erinnern, in dem Spiel, als ich eingewechselt wurde, wo der André Weiß eine rote Karte bekommen hat, wo quasi das alles für mich losging, hat Gary vorm Spiel eigentlich noch gesagt, dass das mein letztes Spiel auf der Bank bei den Profis war und ich dann erstmal zu den Amateuren würde, weil ich so schlecht bin. Und dann würde ich eingewechselt und dann nimmt das Ganze einen anderen Lauf. Und da war das so, okay, hat er das nur gesagt, um mich zu proben. Also es wäre schon so gewesen, glaube ich. Deswegen ist es immer so ein bisschen, man musste sich da durchkämpfen und man musste auch manche Sachen einfach schlucken und vergessen und dann einfach, ja, ist, glaube ich, schon manchmal eine umstrittene Figur gewesen auch. Ist nie umsonst dann, glaube ich, auch entlassen worden damals. Aber wie gesagt, Gary hat, glaube ich, ein gutes Gespür für die Spieler, die oder für die Torhüter, die, wie sagt der Ami, in Klatschmomenten da sind. Das glaube ich, ja, da kann er gut, das konnte er, glaube ich, gut. Er hat zu mir gesagt, weiß ich noch, bevor ich dann meine ersten beiden Spiele von Anfang an gemacht habe, hat er gesagt, Jule, wenn du jetzt zweimal gut spielst, bleibst du drin. Und wenn du zweimal schlecht spielst, bist du wieder raus. So einfach ist es. Und da habe ich, weil ich glaube, da würden viele im Sinne dran zerbrechen, weil sie sich so viel Gedanken machen.
Ja.
Und ich wusste für mich damals, ich war halt auch einfach sehr von mir überzeugt, ich muss ja nur gut spielen, ist ja eigentlich relativ entspannt. So habe ich mir das einfach gedacht. Da wusste ich, okay, geil, wenn ich jetzt zweimal gut spiele, dann bin ich die Nummer 1 bei FCK. Das ist alles, was ich immer wollte. Von Tag 1, als ich da den Betzenberg zum ersten Mal hochgefahren bin, war mein Ziel, die Nummer 1 in diesem Verein zu sein. Jetzt muss ich nur zweimal gut spielen dafür. Okay. Wann ist das Spiel?
Ja. Bin bereit. Genau. Bin da.
Das war halt schon, das muss man ihm halt einfach lassen. Das kam halt auch aus seinem Naturell. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt daheim Gedanken gemacht hat und gesagt, so, wie kann ich jetzt den Polle kitzeln? Das kam halt einfach aus ihm raus. Ist halt einfach so ein Typ, ne? Und das war halt, ja, Gary hatte viele Facetten und hatte aber bei mir dann auch zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Knöpfe gedrückt und mir dann auch das Vertrauen einfach gegeben. Das habe ich dann auch gespürt. Und die Aussage zum Beispiel hat, ich glaube, die weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber die werde ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen, weil der da oberkörperfrei vor mir stand mit solchen Brustmuskeln und ja, so einem Bizeps. Und das gesagt hat mit seiner Mähne, die dann immer gewackelt hat, wenn er so geredet hat. Und für mich war das dann so, jo, voll cool. Dass da, also für mich war das dann einfach so, ja geil, das ist ja jetzt, also er hat für mich schon eine Entscheidung getroffen. Ich muss jetzt nur noch, ich entscheide jetzt, ob ich Nummer 1 werde oder nicht. Weil er hat ja schon gesagt, wenn du gut spielst, bleibst du drin. Und es war, also es war für mich auch dann so, ja, was? Gut. Alles klar. Und da hat er mir, ich weiß nicht, ob er wusste, dass er das jetzt so sagen muss und mich da nochmal, es hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Ich hatte dann gar keine Zweifel mehr. Dann hat mein Dad noch gesagt, spiel einfach so, wie du bei den Amateuren gespielt hast, weil das war immer gut. Und dann dachte ich, okay, passt, alles klar.
Ja, es war manchmal, ich habe es ja auch gelebt, grenzwertig, aber er hatte ja auch Erfolg, wenn wir nur an die Namen wie Weidenfeller denken, wie Wiese denken, wie Trapp denken, Fromlowitz, Zippel, hat ja schon einige gehabt in seiner Ägide, Pollersbeck natürlich, war da schon alles okay. Ganz kurz mal, gibt es eigentlich noch eine WhatsApp-Gruppe U21 Europameister 2017? Hast du da noch Kontakt mit denen oder ist das alles irgendwie völlig auch aus dem Kopf raus, war schon zu lange her?
Nee, also gibt es keine Gruppe mehr. Und zumindest keine, von der ich weiß.
Ja, vielleicht bist du ausgeladen, man weiß es nicht.
Schade. Nee, also mit Gideon Jung habe ich ja noch gespielt beim HSV, mit dem habe ich regelmäßig, tauschen wir uns schon immer mal wieder aus.
Ja.
Mit Davy Selke bin ich sehr gut befreundet, würde ich sagen. Und wir, je nachdem, Davy ist viel beschäftigter als ich. Davy ist aber natürlich auch eine sagenumwobene Persönlichkeit und eine sehr gefragte Persönlichkeit, nicht zuletzt, weil er einfach auch eine Tochter hat, die seine Aufmerksamkeit braucht und will, und natürlich auch eine Frau.
Und zur und Zeit in Başakşehir hier in der Türkei.
Genau, und jetzt auch noch ein YouTube-Channel. Ja. Davy ist sehr gefragt. Davy, mit dem habe ich mich sehr schnell sehr gut verstanden damals schon. Ich war ja eigentlich nur auf drei Lehrgängen davor dabei. Ich war davor nie in irgendeiner Nationalmannschaft. Und Davy war da sehr offen und hat mir sehr geholfen, mich da auch in die Gruppe zu integrieren, weil ich der Einzige war, der keine Sau kannte. Niemanden. Ich kannte nur Stefan Kunz erstmal und sonst alle aus dem Fernseher. Und Davy war da sehr, sehr hilfreich und hat mich da sehr gut in die Gruppe eingeführt, dass ich schnell auch akzeptiert wurde und ja, einfach mich auch wohlgefühlt habe. Und dann danach, nach dem Turnier, als er dann nach Berlin gewechselt ist, ich nach Hamburg, das war nicht so weit auseinander, und da die erste HSV-Zeit, die ersten 6 Monate waren für mich auch nicht einfach, und da ging es mir auch oft nicht gut, weil ich auch nicht so toll behandelt wurde, intern, aber auch medial. Und da hat Davy mir sehr geholfen und hat dann irgendwann gesagt, musst du mal raus, komm einfach mal zu mir für einen Tag oder so. Und dann bin ich echt immer mal oder relativ regelmäßig zu ihm nach Berlin gefahren und ein bisschen auf andere Gedanken gekommen. Und wir sind essen gegangen und er hat mir einen Kudamm gezeigt, einfach mal ein bisschen Kaffee getrunken, einfach geredet, mal ein bisschen was anderes gemacht, aber auch gut zugeredet. Und da war der, der mir sehr viel gute Energie gegeben. Und da seitdem haben wir uns dann halt immer, das ist so, weißt, wir haben uns auch mal ein Jahr dann nicht gehört, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Und dann haben wir uns aber wieder gehört oder gesehen. Und das war jetzt, hätten wir das ersten Tag vorher wieder gesehen. Und das schätze ich sehr. Mit Klaus Tomforde habe ich noch Kontakt, mit Stefan Kunz auch, mit ein paar Physio-Jungs. Und wenn man halt so die anderen Jungs sieht, also Robin Koch, den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber zum Beispiel, als er noch bei Freiburg war und ich bei Hamburg, haben wir halt nach den Spielen immer gequatscht. Der Max Meyer, mit dem war ich sogar im Bierkönig gestanden, ein Jahr später, zufällig. Also es kann ich jetzt unter uns sagen, es gibt ein einziges Bild von Max Meyer und von mir im Bierkönig mit Bierkönig-T-Shirts. Das werde ich niemals veröffentlichen, aber das ist eins meiner
Highlights.
In der Zeit, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, das ist auf jeden Fall Top 5 Lieblingsbilder. Max Meyer und ich im Bierkönig. Den habe ich dann nach 3 Wodka Lemon-Mass wieder ins Taxi gesetzt, dann war der Abend beendet für ihn. Ja, so, wenn man sich halt sieht, ne, jetzt war ich zuletzt bei einem Arzt, der behandelt einen Serge Gnabry, und dann hat Serge mir liebe Grüße ausgerichtet. So, ne, irgendwo.
Schön.
Irgendwo sind die Wege, weil man ist einfach, ja, auf ewig verbunden, wenn man.
Und das ist doch toll, dass man das auch noch im Kopf hat, weil das, glaube ich, auch ein wichtiges Erlebnis hat, auch für seine Karriere, auch in jungen Jahren, ne? Ja, bei den Spaniern war einer im Tor, der ist ja immer noch der teuerste Torwart der Welt, Kepa. 80 Millionen ist er damals wert gewesen, ist zu Chelsea gegangen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist.
Kepa ist 2. Torwart bei Arsenal oder 3.
Und der ist, ja genau, der ist irgendwie.
Ja, Donnarumma hat auch mitgespielt, von dem habe ich einen Trikot, da bin ich stolz drauf.
Auch nicht schlecht. Aber nicht im Finale, da war Llorente, Ceballos, Iñaki Williams, Marco Asensio. Das waren dann schon damals Granaten. Die habt ihr aber geputzt im Finale 1-0. Haha.
Ja,
deswegen.
Ja, da haben wir
schönes Erlebnis. Ja. Ja.
War Mitch Schweizer Legendenkopfballtor vom Fünfereck hinten ins Lange.
Da hat der so ein bisschen MVP, ne, dieses Wording wieder zu nehmen aus dem US-Sport. MVP auch des Finals, glaube ich. Mitchell Weiser, ne?
Ja, zu Recht. Wer so einen Kopfball reinmacht, top. Wir haben auch nicht viel zugelassen, glaube ich, in dem Spiel. Ich musste 1-2 Bälle nur halten, die jetzt auch man halten sollte auf dem Niveau. Und ja, da haben wir einige. Also die Italiener, glaube ich, hatten auch deutlich, deutlich mehr Länderspiele und, sagen wir mal, Serie A, Champions League Spiele auf dem Buckel, und die Spanier und, ja gut, die Engländer hatten auch viele Premier League Spiele schon da. Pickford im Tor schon gespielt gehabt und Ward-Prowse und Danny Abraham, und da haben schon einige auch, die haben wir schön, und bei uns haben einige gefehlt, so, ne, die waren beim Confed Cup dabei. Sané, Goretzka, Kimmich, Werner, die waren eigentlich dabei, Jonathan Tah verletzt, und das war, glaube ich, aber auch irgendwie cool, dass wir so eine Truppe waren von, oh Gott, ich will gar nicht sagen No-Names, ich war der einzige No-Name eigentlich, der einzige Zweitligaspieler, glaube ich, mit Felix Platte. Die anderen hatten auch alle viele, 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 viele mehr Bundesligaspiele. Ich hatte 32 Zweitligaspiele.
Aber darf sich U17, U21 Obermeister nennen, weil es 2017 war?
Ja, U17 war noch Wacker Burghausen, da habe ich Bayernliga gespielt.
Ja, und da wollen wir heute mal nicht drüber reden, sonst dauert es noch 5 Stunden. Aber ein Thema habe ich noch, weil mir das aufgefallen ist, und dann darfst du auch weiter trainieren oder was auch immer. Du warst in Frankreich, in Lyon und dann auch mal kurz in Lorient. Und was mich interessiert, weil man, wenn man das in der Bundesliga so verfolgt, in erster Linie war es am Eintracht Frankfurt als erstes. Mainz macht das häufig, mittlerweile auch Leverkusen. Es kommen viele Franzosen, auch aus der zweiten Liga, nach Deutschland in die Bundesliga. Was macht die Ausbildung in Frankreich so anders? Du hast es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mitbekommen in deinen 3 Jahren in Frankreich. Was ist da anders? In der Trainingslehre, oder sind es einfach mehr Straßenfußballer, oder ist es anders organisiert? Warum holen wir uns hier in der Bundesliga Zweitligaspieler aus Frankreich, die dann auf einmal durch die Decke gehen?
Es ist auf jeden Fall auch zum einen, ja, wie du sagst, ein bisschen Straßenfußballer, beziehungsweise es wird vom Gefühl her denen nicht so aufgesetzt, dieses, ja, du darfst jetzt aber nicht ins 1 gegen 1 gehen. So, die sind noch mutiger. Wenn ich mir den Rajan Cherki angucke, der war auch manchmal drüber für seine 17, 18, den musste man auch mal ein bisschen stutzen, weil, ja, aber grundsätzlich, der war ein Zocker, der hat dich nass gemacht. Wenn der Bock hatte, gab es keinen Spieler, der dem den Ball abnehmen konnte. Zu Recht jetzt bei Manchester City, die haben nur 30 Millionen bezahlt, warum auch immer.
Schnäppchen.
Bradley Barcola, ähnlich, super mutig, schnell, Dribbling, gutes 1 gegen 1. Dann haben sie natürlich auch, ist natürlich auch einfach, die Liga ist so, habe ich das Gefühl, die sind auch physischer zum Teil, oder sehr schnell auch einfach. Und mittlerweile musst du halt, hat sich ja dahin entwickelt, wenn du 36 km/h laufen kannst, hast du das Recht, 2 Millionen zu verdienen. So habe ich das Gefühl zumindest. Und was du am Ball kannst, ist erstmal nicht so wichtig, sondern dass die Athletiktrainer zufrieden sind und dann, ja, da läuft aber 36 km/h.
Bahoya, Franzose, schnellster Spieler in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.
Wer? Ne? Wer?
Bahoya von der Eintracht. Okay. Kennst du den gar nicht? 19 Jahre jung.
Ich habe erst 2 Bundesligaspiele gesehen.
Ach so.
HSV gegen Gladbach und nur 1.
Egal, mich interessiert weiter, genau. Fußball in Frankreich.
Ja, ich glaube, also ich habe natürlich jetzt nicht so in der Jugend da den Einblick, aber die Jungs, die hochgekommen sind, die waren halt, wenn ich das jetzt so in Deutschland sehe, da hast du denn so, die haben keinen Mut. Da merkst du, die werden in ein System gepresst, die dürfen nicht, die dürfen sich nicht ausleben. Die dürfen nicht sie selber sein, sondern da wird viel zu früh schon nach irgendeinem System gespielt, und die haben keine Eier mehr auf dem Spielfeld, die trauen sich nichts. Okay, wenn man, ne, manchmal brauchst du auch Arroganz. Nicht zu doll, du musst dann auch mal kritikfähig sein, aber wundert mich nicht, Jean-Luc Dompé, super Beispiel. Das ist, okay, klar, der macht vielleicht nicht so viel nach hinten, aber ist er attraktiv, ist er nice anzugucken, hat er letztes Jahr 150 Scorer gehabt, war mit verantwortlich dafür, dass sie hochgehen. Ist mir 100-mal lieber, wie einer, der jedes Mal antrippelt und so tut, als würde er einen ausspielen, aber dreht ab und spielt zurück. Kann ich nicht gebrauchen. Und die Franzosen, glaube ich, haben da, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass sie den Jungs mehr Freiraum geben, sich zu entfalten. Technisch. Und da ist auch mal eine Hacke dabei. Dann ist da auch mal ein bisschen eine Undisziplin. Deswegen glaube ich, ist zum Beispiel die Nationalmannschaft dann nicht immer so erfolgreich. Aber wenn du so einen Spieler dann hast und den sein lässt, aber ihm so ein bisschen, weil heutzutage brauchst du auch mal eine Einfachheit und brauchst du auch ein bisschen Disziplin, weil das hat sich halt verändert. Ist halt nicht mehr Joga Bonito leider wie 2006 mit Ronaldinho, Robinho, Adriano und Ronaldo, sondern leider ein bisschen mehr Taktik. Die Mischung da zu finden, das ist manchmal in Frankreich dann nämlich nicht so. Da sind dann zu viele auf einem Haufen und dann wird es manchmal wild. Wenn du dir aber da ein paar rauspickst und die dann so ein bisschen nur hinbiegst, nicht verbiegst, dann glaube ich, dann ist das halt ganz gut, ne? So der Hugo Ekitike, danke, der war bei Reims oder Brest, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wo der war.
Da wurde
er auf jeden Fall gegen uns eingewechselt und so. Da war er auch so verspielt und Ding. Und wenn die ein bisschen straight werden, so wie Cherki zum Beispiel, der wurde auf einmal bei Lyon mehr straight, effektiver. Dann hat er auf einmal Scorer gemacht und Tore, bupp, schon ist der weg. So, wenn die so ein bisschen effektiver, sagen wir es mal so, wenn die ein bisschen effektiv werden, dann, oder Jeremy Doku, gibt's ja genug. Genau, ich glaube, dass man sich, und hier in Deutschland, wenn ich das dann immer sehe, und so Trainer und sowas, und dann da wird alles schon zu sehr in der U15, denken alle, sie wären Pep Guardiola, dass die spielen, Alter. Ich will doch Spaß haben. Aber die Jungs, das hatte ich letztens eine Diskussion erst, ich glaube, die jungen Spieler, Jugendspieler, die wissen gar nicht mehr, warum Fußball, dass das auch Spaß machen darf. Das muss sogar Spaß machen, sonst wirst du nämlich nicht gut. Und die sitzen alle vorm Handy und vorm iPad und vor TikTok und keine Ahnung was und treffen sich nicht mehr um 15 Uhr nach der Schule oder wenn es aus ist, am Bolzplatz und zocken. Und deswegen, und das macht dich gut. Und ich glaube, dass das in Frankreich, manchmal vielleicht auch, weil ein paar Jungs aus ärmeren Verhältnissen kommen, das dann vielleicht so die Straßenfußballer sind, die haben nur Fußball. Und da merkst du, die spielen mit dem Herz. Und dann merkst du halt in Deutschland, die kommen aus der Mittelschicht und mittlerweile dann, ne? Und ich merke für mich zum Beispiel auch, wenn man einfach Torschuss macht und ich 1000 Schüsse vom 16er bekomme, dann macht mir das maximal Spaß. Ja, genau da geht mir das Herz auf und das habe ich früher gemacht als Kind oder als Teenager. Und ja, das sind die Dinge und das sehe ich dann in der Jugend teilweise dann nicht so. Und ich glaube, da sind wir dann die Trainer gefragt, aber auch so ein bisschen als Gesellschaft, dass man den Jungen wieder mehr den Spaß vermittelt, dass es wirklich von innen rauskommt. Das muss ja Spaß machen. Das ist die richtige Gaudi. Klar ist dann Taktik und alles, aber wenn das nicht von da kommt, dann kannst du auch nicht, und das siehst du beim Cherki zum Beispiel, der hat einfach einen Ball, den ganze Zeit den Ball am Fuß gehabt. Egal, und wenn der Trainer was gesagt hat, der hat immer einen Ball am Fuß gehabt. Und wenn es kein Ball war, war es eine Dose oder eine Flasche oder egal wo, in der Kabine, im Gym oder draußen oder am Flughafen, der hat immer. Und das ist es doch. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, in Frankreich lassen die Jungs mehr kicken. Und ich glaube auch, dass da noch mehr junge Leute, das ist meine Vermutung, bolzen gehen können. Oder gehen.
Klar.
Das ist das ist meine Einschätzung, meine Beobachtung. Ja. Und deswegen haben die bessere Einzelspieler.
Danke, hast mir die Frage gut beantwortet, weil ich das echt mal wissen wollte. Und zum Schluss, möglicherweise ruft nachher ein kanadischer Top-Club an, der dich dann in die MLS verpflichtet. Aber bis zum Weg bist du auch Kommentator für diverse Sportarten in Deutschland. Das dauert es ja auch noch. 30 Jahre bist du, glaube ich, ne?
31.
31.
Ja. Also ich würde gerne noch bis 40 spielen, auf jeden Fall.
Manuel Neuer, Grüße, der wird auch bald 40, spielt dann immer noch. Was hast du noch so einen Karriereplan? Gibt es noch irgendwas? Oder sagst du, lässt auf dich zukommen? Mal gucken, was passiert.
Also ich bin ja eigentlich aus Lyon weg, sagen wir mal, einen Schritt zurück in die zweite Liga, um eigentlich da zu spielen und wir, um wieder in ein höheres Regal zu kommen durch gewisse Umstände. Bin ich jetzt in der dritten Liga gelandet und ja, versuch zu spielen erstmal wieder und einfach wieder so hoch wie möglich nochmal zu spielen. Und man kann das auch immer nicht so ganz kontrollieren, ne, was auf einen zukommt. Und die Fußballwelt verändert sich auch. Es ist auch nicht mehr wie vor 10 Jahren. Regularien sind auch ein bisschen anders und so weiter und so weiter. Deswegen muss ich da auch ein bisschen anpassen. Aber ich habe auch für mich einfach festgestellt, die letzten paar Jahre, dass grundsätzlich Fußballer zu sein einer der besten Jobs der Welt ist. Und deswegen möchte ich das so lang machen, wie es geht und so hoch, wie es geht, weil ich ja schon jetzt auch zum Beispiel in Lyon bei einem sehr guten Verein, sehr, sehr guten Mitspielern mit einem sehr hohen Niveau trainiert habe und es hat einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mal dann auf einem gewissen Niveau warst, möchtest du ja eigentlich auch da wieder hin. Und ohne jetzt meine aktuellen Mitspielern oder vergangenen Mitspielern aus Magdeburg oder Hamburg zu nahe treten zu wollen, sag ich mal, ne? Aber das war halt einfach in Lyon, war das einfach nur eine andere Qualität. Und wenn du das dann mal, vor allem dann waren ja auch 3 Jahre, du schon für so einen langen Zeitraum eigentlich dich da schon auch dran gewöhnt hast, dann weißt du, wo du hin willst wieder und was dir aber auch fehlt. Deswegen, ich möchte so lange spielen wie möglich, wie der Körper halt auch einfach macht. Aber weil es halt auch einfach Spaß macht. Und ich habe dann auch letztes Jahr festgestellt, bis ich dann quasi mein Debüt für Regensburg gegeben habe, waren es fast 3 Jahre, die ich nicht gespielt habe. Und es gibt halt nichts Schöneres, als am Wochenende im Tor zu stehen. Am besten noch zu null. Aber das Ganze, die Spielwoche Vorbereitung, jeden Tag knistert es ein bisschen mehr, jeden Tag, je näher es ans Spiel kommt, der Spieltag, sein Spieltagsablauf, ins Stadion kommen, einlaufen, aufwärmen, das sind auch alles so Sachen, die dazugehören, die für mich total viel Bedeutung haben. Zum Beispiel in Köln, als wir gegen FC gespielt haben, du kommst da rein ins Stadion und dann wirst du ausgebuht wie die Sau, 50.000, und dann kommen die Kölner aber rein und dann ist die Hölle los und die rasten aus, weißt du. Diese Erlebnisse auch, die finde ich auch sehr, das ist ja auch ein Privileg, dass man das erleben darf. Und das habe ich halt auch schon viel gehabt. Muss man aber auch ehrlich sagen, wenn man jünger ist, weiß man das teilweise nicht so zu schätzen, sondern das ist auch wie so ein schneller Film. Vorbei, auch die 18 Heimspiele in Lautern, wuschen vorbei, die 3 Jahre HSV wuschen vorbei fast und so. Und dann, wenn man dann mal so ein bisschen älter wird, dann lernt man das auch mehr aufzusaugen und hat man auch mehr Ruhe, das aufzusaugen. Dass man auch weiß, okay, ich kann mir jetzt aber nochmal eine Minute nehmen und habe aber dann wieder meinen Fokus. Weil das oft, also das war für mich zumindest so, deswegen habe ich das nicht ganz so immer aufsaugen können, weil ich schon immer sehr sehr konzentriert war. Und da kann ich jetzt auch ein bisschen besser, das gibt mir dann fast noch mehr, macht mich lockerer und dann habe ich mehr Mojo.
Polle, dann wünschen wir dir ja auf jeden Fall für die Zukunft, wenn du noch 10 Jahre im Tor stehst, alles, alles Gute, dass du auch gesund bleibst, das ist das Allerwichtigste. Und vielleicht machen wir ja vom Super Bowl nochmal ein Special und checken mal, was da so machbar ist.
Gerne.
Dann Football-Experte. Ja, würde mich sehr freuen.
Gerne, gerne. Vielleicht kommt ja ein Fox-Deal oder sowas um die Ecke, weißt du, so ähnlich genau. Wie Tom Brady, und da würde ich dann schon, glaube ich, aufhören. Also wenn ich das Fulltime, ne, so 10 Jahre, 300 Millionen, ich glaube, dann würde ich es mir überlegen.
Ich glaube, ich auch. Gucken. Ja. Danke für deine Zeit, Polle. Alles Gute, bleib gesund und ja, wir hören uns wieder, ne?
Machen wir.
Bis bald. Gut. Ciao.